Ich würde kurz zusammenfassen, Geisteswirken im Neuen Testament. Gottes Geist wirkt vielfältig, also nicht nur eindimensional. Man könnte drei Grundlinien oder drei Dimensionen unterscheiden. Die erste wäre, Gottes Geist wirkt am Menschen. Und das heißt, ein Mensch merkt, was ihm ohne Gott fehlt, dass er Sünder ist, dass er Jesus braucht. Er merkt dort, dass Gott wirklich da ist, wird angesprochen, wird in die Realität, in die Gegenwart Gottes gestellt. Hier wäre das Stichwort Christus für mich. Da geht es um Umkehr, um Bekehrung, um das Kommen zum Kreuz. Wenn das jemand kann und tut, ist das immer schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Geht gar nicht ohne. Ja? Das ist nie nur menschlich gemacht. Wenn das passiert, wenn jemand das zulässt, dass Gottes Geist an ihm wirkt und dass er zu Jesus kommt und Buße tut oder Sünde bekennt, dann passiert ein zweites. Gottes Geist nimmt Wohnung im Menschen. Ja? Er wird wiedergeboren. Erst war Christus für mich, er ist für mich am Kreuz gestorben, das nehme ich in Anspruch, ich komme zum Kreuz. Das zweite wäre Christus in mir. Er wohnt in meinem Herzen. Und dadurch bin ich Gottes Kind und Jesus ist mein Bruder. Und es möchte sich der Charakter von Jesus in mir ausbilden, Frucht des Geistes, ja, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, was wir alles so haben und pflegen. Das prägt sich dann aus, weil Jesus in mir ist und durch mich auch sein Wesen leben möchte. Und eine dritte Dimension wäre, also da bin ich Gottes Kind, da komme ich in den Himmel, ist alles geklärt, ne? Wer Jesus im Herzen hat, wer von Neuem geboren ist, der kommt ins Reich Gottes, der ist Gottes Kind, ist alles vollständig, okay? Die dritte Dimension wäre, Gottes Geist kommt auf Menschen, er erfüllt sie, da geht es um Überfluss. Dass es wieder rauskommt zu anderen hin, da wäre das Thema Christus durch mich. Versteht ihr das? Erst Christus für mich, Christus in mir und dann Christus durch mich. Und dazu sind die Gaben des Heiligen Geistes wichtig, dass Christus durch mich wirkt, dass er durch mich dasselbe tun kann, was er immer getan hat und was er immer noch tun will. Jetzt durch mich als sein Glied an seinem Leib, der Gemeinde. Und da sind die Gaben wichtig, die hatte Jesus alle. Bei uns wird es ein bisschen anders verteilt, weil wir ein Leib sind, nicht keiner alles hat, ja. Und dann werden diese Gaben beschrieben, 1. Korinther 12 und Römer 12 und Epheser 4 und Petrus und so. Ja, da gibt es verschiedene Stellen. Ich denke auch nicht, dass man da eine vollständige Liste erstellen kann und muss. Aber auch Christus rüstet uns aus mit Gaben, die wir ohne den Glauben an ihn nicht hätten. Mal so ganz schlicht gesagt. Und er wirkt damit durch uns. Und diese drei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes können selbstverständlich gleichzeitig geschehen. Wie bei Drehstrom, drei Pole und alles gleich, ne? Kein Thema. Aber sie können eben genauso auch nacheinander geschehen. Oder in einem größeren zeitlichen Abstand nacheinander geschehen. Wo jemand zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, in der Weise, dass Gottes Geist auf ihn kommt, wo diese Krafterfahrung gemacht wird, diese Fülleerfahrung, dort und nur dort, spricht die Bibel vom Getauftwerden mit Heiligen Geist. Also dieses Getauftwerden meint diese erste Durchbruchserfahrung. Es kann dann weitere Erfüllungen geben. Das ist nicht einmal einziges Mal. Da denkt Paulus sehr dynamisch. Lasst euch beständig vom Geist Gottes erfüllen. Dieses Getauftwerden mit dem Heiligen Geist ist sowas wie die Initialzündung des Motors. Aber der Motor möchte dann bitte weiterlaufen. Ja, und das war's dann. Und alles wieder vergessen. Immer wieder nachgefüllt werden. Deshalb berichtet die Bibel immer wieder von weiteren Erfüllungen mit dem Geist Gottes, selbstverständlich. Oder davon, dass eben Jünger besonders voll des Heiligen Geistes waren, so voll, dass es aufgefallen ist und man es nochmal extra betonen musste. Und Paulus fordert auf, Epheser 5, ich hatte es schon ein paar Mal, sich immer wieder, das steht im Präsens, es meint im Griechischen nicht nur einmal, sondern immer wieder, lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Und da ist diese interessante Antiparallele wieder, die wir zu Pfingsten schon mal hatten. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet immer wieder voller Geist. indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und mit dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt oder dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Alternative zum Betrunkensein ist voll Geistes werden. Dann hat man noch mehr Freude und nicht diese blöden Nebenwirkungen, die das Alkohol verursacht. Ja? Aber nochmal zu dieser Grunderfahrung, dass Menschen mit dem Heiligen Geist getauft werden, indem dieser Geist auf sie kommt und sie ganz ausfüllt, sie durchdringt und sozusagen wieder rauskommt aus ihnen. Das lehrt die Bibel ganz klar. Das war für Jesus entscheidend, für seinen Dienst. Das war für die Jünger entscheidend, für ihren Dienst, ihr Zeugesein. Und für alle Christen, von denen die Bibel berichtet. Ich bin der Meinung, wir sollten dort nicht dahinter zurückbleiben. Und wenn wir in der Andacht das Thema Reformation hatten, dann ist das meiner Ansicht nach ein entscheidender Punkt, der bei Luther nicht so vorkam oder wo er auch seine Ängste entwickelt hat später durch bestimmte Erfahrungen, dass wir neu in diese urchristliche Kraft hineinkommen und dass so Gemeinde gebaut wird und Kirche erneuert wird, von Gott her und nicht nur durch andere Strukturen oder Denkweisen. Ohne diese Geisterfüllung fehlt eine Dimension des Wirkens des Heiligen Geistes. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sind Christen, wir sind Gottes Kinder, wir kommen auch in den Himmel, wir sind gerettet. Alles kein Thema. Gottes Geist wirkt auch da in unserem Leben, sicher auch durch uns. Wer will ihm das verbieten? Das ist für mich keine Frage. Keine Frage. Aber ohne diese Geisterfüllung ist doch ein Mangel an Kraft feststellbar. Und Jesus und die Apostel meinten, dass wir diese Kraft brauchen, um auf der Erde wirksame Zeugen für Jesus sein zu können. In meiner Bibel steht, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Bei uns besteht es oft bloß noch aus frommem Geschwätz und das ist was anderes. Und da leide ich manchmal unsäglich drunter und ihr vielleicht auch manchmal. Ein frommes Reich können wir in eigener Kraft bauen und erhalten. Das machen wir auch ständig. Aber Gottes Reich braucht und lebt in Gottes Kraft. Wenn es um ihn geht, dann kann es nur in Gottes Kraft geschehen. Meiner Ansicht nach. Wie geschieht das nun, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder dieses Getauftwerden mit dem Heiligen Geist? Ihr Lieben, da gibt es kein Schema bei Gott. Und da grenze ich mich jetzt auch gegen manche ab, die dann so ein Rezepte haben, die man genau erfüllen muss, Punkt 1 bis 10 oder so. Ja? Es kann ungeplant und ganz spontan geschehen, wie bei Cornelius. Die hatten das nie auf dem Plan, noch Petrus nicht. Es kann einfach passieren, ohne dass wir davon wussten, dass das überhaupt gibt. Ich habe das erlebt, Jugendliche kamen zu mir und das ist mit mir passiert. Was ist denn das? Muss ich jetzt in eine Nervenklinik? Ich rede auf einmal in Sprachen, ich habe eigentlich gebetet, auf einmal kommt das, was ist denn das jetzt? Wussten gar nicht, dass es das gibt. Gott hat sie überrascht und einfach gekommen, das darf er. Ja? Es kann auf gezieltes Gebet hin geschehen, wie Apostelgeschichte 8 oder 19, dass Leute gezielt beten mit Leuten, dass Jesus das tut. Es kann vor oder nach der Wassertaufe geschehen. Es kann gleichzeitig mit der Wiedergeburt und Bekehrung geschehen. Oder es geschieht getrennt davon oder später. Was man sagen kann, dass Gebet eine Rolle zu spielen scheint, als die 120 zu Pfingsten waren zum Gebet zusammen, ehe das kam. Und ich denke auch, unterstelle Ihnen, dass Sie da auch gebetet haben, dass Jesus das erfüllt, was er versprochen hat. Ich gehe mal davon aus. Jedenfalls haben Sie gebetet, das steht da. Sie haben auch später mit anderen um diesen Geist gebetet. Also Gebet spielt eine Rolle. Und Handauflegung scheint in den meisten Fällen eine Rolle zu spielen. Dass also Christen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, anderen die Hand auflegen, damit sie die auch machen können, sie segnen. Die wenigen Male, wo in der Bibel es erfüllt werden oder getauft werden mit Heiligen Geist ohne Handauflegung passiert, war niemand da, der fähig oder bereit war, die Hand aufzulegen. Das war zu Pfingsten, da hatte noch keiner, konnte keine Hand auflegen. Und das war bei Cornelius. Gott musste ja den Petrus schon überzeugen durch Engelbesuch beim Cornelius oder Vision auf dem Dach und bestimmte Führung, dass die überhaupt zu diesen Heiden geht. Da hätte die nie angefasst, da hätte der nicht die Hände aufgelegt. Ja, als Jude geht nicht.
Da musste Gott das überspringen, so, ich zeig dir mal, wie es geht. Ja, also der wäre nicht bereit gewesen. Sonst, wenn wir lesen, werden dort Hände aufgelegt. Ich komme jetzt mal zu Wirkungen des Geistempfanges im Sinne von Geistestaufe. Wie wirkt sich das aus? Das Erste und Wichtigste ist, eine größere Qualifizierung in Kraft und Vollmacht Zeuge von Jesus zu sein. Darum geht's. Das ist der Sinn. Also Kraft und Zeuge von Jesus zu sein, und zwar Zeuge in Wort und Tat. Zeuge im Wort meint Inspiration und Freimut. Also, dass ich weiß, was ich wann zu sagen habe. Dass auch mein Reden von Jesus her oder mein Zeugnis inspiriert ist. Wir schlagen uns viel zu viel mit frommen Wahrheiten tot und zitieren irgendwelche biblischen Richtigkeiten, die oft überhaupt nicht jetzt zur Sache beitragen und keinem helfen, weil es nicht das Jetztwort Gottes für diese Lage und diese Person ist. Wenn ich das wissen will, was ist jetzt dran, dann brauche ich diese Inspiration des Geistes. Ja? Ich halte auch nicht viel davon, zur Predigt einen selbstverfertigten Aufsatz über eine Bibelstelle vorzulesen. Sondern Predigt ist Verkündigung, da braucht das Wort Gottes jetzt für diese Gemeinde. Was will Gott jetzt dieser Gemeinde sagen? Das hat das mit dem Heiligen Geist zu tun, dass ich inspiriert bin. Und dann kommen Leute und sagen, das war heute wie für mich. Woher wussten Sie das von mir? Nee, das wusste ich gar nicht. War mir auch nicht bewusst. Aber Gottes Geist hat gewirkt irgendwie. Ich kann nichts dafür. Aber er hat Inspiration. Das andere ist Freimut. Das wird öfter genannt. Sie redeten frei das Wort Gottes. Das ist ein interessantes Wort im Griechischen, die Freiheit, alles zu sagen. Dass ich den Mut habe, aufzutreten. Ich traue mich ja oft nicht, ich bin ja schüchtern, ich sowieso. Ja, und plötzlich die 120 zu Pfingsten treten die ans Tageslicht und reden frei von der Leber weg. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, dass ich diese Hemmung verliere und das sage, was zu sagen ist. Ja, Freimut, Inspiration und Freimut. Und Zeuge in der Tat bedeutet Liebe. Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und bedeutet Kraft, Wort Gottes besteht nicht, Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern Kraft. Da gehören auch vollmächtige Taten dazu, Zeichen und Wunder, was in den Geistesgaben dann so auch durchkommt. Ja? Gottes Geist bringt Gaben mit, Gnaden, Geschenke. 1. Korinther 12, 7 steht, jedem wird die Sichtbarwerdung des Geistes gegeben. Ganz wörtlich, Sichtbarwerdung, Luther sagt Offenbarung, Sichtbarwerdung des Geistes zum Nutzen. Der Geist wird sichtbar in diesen Charismen, in diesen Gaben, wo Christus durch mich anderen dient. Darum geht's. Und die werden dann aufgeführt, werden extra Thema. Jedenfalls ist es, denke ich, kein Zufall, sondern sehr logisch, dass der Zweig der Christenheit, der Erfahrungen mit diesem Wirken des Heiligen Geistes hat, der ist, der am schnellsten wächst weltweit. Ja? Am meisten wachsen die Pfingstgemeinden und die charismatischen Bewegungen, egal ob sie jetzt Freikirchen sind oder Landeskirchen oder was. Dort ist das größte Gemeindewachstum, das ist kein Zufall. Wenn man jetzt nach eindeutigen äußeren Kennzeichen fragt, woran man das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist erkennen kann, woran man es sehen oder hören kann, nennt die Apostelgeschichte eigentlich nur das Reden in anderen Sprachen, Gotteslob und Prophetie und vielleicht noch körperliche Reaktion, das könnte zu Pfingsten so gewesen sein, das könnte Apostelgeschichte 8 so gewesen sein, wo der Simon das sieht, dass da was abgeht. Damit will ich jetzt keinen Druck ausüben. Ich sage nochmal, kein Schema. Es muss überhaupt nicht alles bei jedem gleich sein. Gott ist immer kreativ. Jesus hat doch nie zwei Kranke auf die gleiche Weise geheilt, und so müsst ihr das machen. Quatsch. Ja, wenn wir es verfügbar machen, Schema, wird es immer fromme Magie oder irgendwas. Gott ist kreativ. Aber das ist das, was die Bibel nennt. Dieses Jesuswort, wessen Herz voll ist, es geht der Mund über. Heißt ja, dass sozusagen der Mund das Überlaufventil des Herzens ist. Also irgendwo kommt es da wieder raus, was uns erfüllt. Man könnte sagen, wenn Gottes Geist das Herz erfüllt, der Mund davon froh überquillt. Wenn Gottes Geist das Herz erfüllt, der Mund davon froh überquillt. Also da kommt Gotteslob raus. Deutsch, weil man einfach begeistert ist von Gott buchstäblich. Ja, da brennt ein Feuer. Das kann in Prophetien übergehen, das kann auch Sprachengebet sein.
Eine weitere Wirkung: Man ist nach dem Getauftwerden mit dem Heiligen Geist mehr in der Dimension des Geistes oder überhaupt in geistlichen Dimensionen zu Hause als vorher. Das bedeutet eine stärkere Intimität mit Gott dem Vater oder mit Jesus, eine stärkere Vertrautheit, denn Gottes Geist führt ja zu Jesus und der führt zum Vater. Also ich komme an, oder ich sage mal, die Unmittelbarkeit zu Jesus, zu Gott wird stärker, wird größer. Und das bewirkt auch ein größeres Verständnis oder eine Wahrnehmung von geistlichen Wirklichkeiten. Das sogenannte Übernatürliche wird ein Stück natürlicher. Für die Bibel, Menschen der Bibel war das normal, für uns leider nicht. Wir nehmen oft nur Menschliches wahr. Wenn Geist Gottes mich erfüllt, nehme ich auch geistliche Dinge wahr. Das ist jetzt nicht unbedingt dazu gedacht, dass ich mich jetzt besser fühle und ein besserer Christ bin und es mir besser geht. Das kann sogar sein, es geht mir schlechter. Und das führt in Spannungen hinein, Kämpfe. Beispiele: Wenn der Geist stärker kommt und mein Inneres immer mehr ausleuchtet, Paulus sagt mal, der Geist Gottes erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit, auch meine Tiefen, dann kann es sein, dass plötzlich dunkle Stellen in meinem Leben, die bisher von mir verborgen waren, sichtbar werden, weil er leuchtet hinein wie so eine Taschenlampe. Das Licht wird ja stärker, wenn Gott stärker kommt. Da zeigt die Sünde ihr Gesicht. Es kann sein, mein Sündenbewusstsein wird größer. Das heißt nicht, dass ich auf einmal ein schlechterer Mensch bin, aber auf einmal merke ich es, was noch so im Keller liegt. Dieser Geist wird aber immer zur Umkehr führen und zur Vergebung. Er wird nie entmutigen und verdammen. Das wäre ein Unterscheidungsmerkmal. Unkonkrete Schuldgefühle und Verdammnisgefühle sind nie vom Geist Gottes. Wenn, überführt er mich sehr Konkretes und das, du kannst zum Kreuz gehen, dort gibt es Vergebung, kannst es ablegen, kannst neu werden. Ja, aber das wird passieren, wenn Gottes Geist wirkt. Es können innere Kämpfe zunehmen, so zwischen dem, was die Bibel Fleisch und Geist nennt. Wenn mehr Geist da ist, wird das Fleisch dagegen aufbegehren. Da kann es sein, ich komme in Zwiespalte hinein. Es kann sein, es geht mir echt dreckiger dadurch, weil ich ein paar Dinge klären muss noch. Ja? Und das kann vielleicht die Umgebung so wahrnehmen, der hat jetzt diese Erfahrung gemacht, auf einmal ist er schlechter drauf als vorneweg. Weil er noch Dinge durchzukämpfen hat, ja, bis alles wirklich ins Licht kommt, vergeben ist oder alles befreit ist. Also es kann sein, dass infolge der Geisterfüllung die Schwierigkeiten nicht abnehmen, sondern größer werden. Wohlstandsevangelium sagt immer Geist Gottes und dann hast du bloß noch alles schön und Halleluja und alles bestens. Es kann genau das Gegenteil eintreten. Ja? Aber das heißt aber nicht, dass der Geist die Probleme bringt, sondern er bringt sie ans Licht. Die waren vorher auch da. Das ist ein Unterschied. Und da muss ich damit auseinandersetzen und ich mich auch. Und hier muss ich wirklich sorgfältig unterscheiden, um nicht falsche Schlüsse zu ziehen. Und dann ist dann auch eine seelsorgerliche Begleitung angeraten, dass jemand nochmal drauf schaut, was ist das jetzt, warum ist das so? Also aufkommende Probleme müssen nicht von einem falschen Geist kommen, sondern der richtige Geist bringt sie ans Licht. Was in der Tiefe noch nicht richtig vor Gott ist, wird sichtbar und es darf heil werden. Ja? Und das geht bis dahin, wenn Gottes Geist Menschen erfüllt und das sind noch okkulte Bindungen nicht gelöst, dann manifestiert sich das plötzlich. Und dann sagen Menschen, der hat einen Dämonenempfang. Nee, der Geist Gottes macht den Dämonen sichtbar. Der kann sich nicht mehr versteckt halten, der hält es nicht mehr aus. Jetzt muss dort noch was passieren. Das kann so sein. Ja? Also bitte genau hinschauen. Es können so auch, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, der Geisterfüllung, die Spannung zu Mitchristen zunehmen. Weil zum Beispiel ein geisterfüllter Christ eher spürt, hier wirkt Gottes Geist und hier ist es nur menschlich und hier ist sogar Finsternis am Werk. Es gibt ja auch Finsternis in Lichtgestalt, ja, sagt Paulus zumindest. Sieht alles ganz fromm aus, und es ist aber was ganz anderes. Und wenn das jemand merkt, kriegt er ein Problem. Erstens geht es ihm selber damit plötzlich schlecht, womit es ihm vorher gut ging, weil er es nicht gemerkt hat.
Und zweitens werden die anderen ihn nicht verstehen in seiner Wahrnehmung. Ja? Und die Entscheidung, die er dann trifft. Ich sage gern, das Religiöse ist der Feind des Geistlichen. Eine menschlich gemachte Frömmigkeit ist der Feind geistgewirkter Frömmigkeit. Das war die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Jesus kämpfte gegen diese menschliche Religiosität. Und das waren seine stärksten Gegner. Das ist heute nicht anders. Wenn der Geist Gottes kommt, kommt es zu solchen Konflikten. Das heißt, die religiöse Wohltemperiertheit hört auf. Das Feuer des Geistes fängt an zu brennen. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, wie reif auch jemand ist und wie weit er im Charakter ist und wie weit die Frucht des Geistes ist, wie dann ein geisterfüllter Christ mit diesen Dingen umgeht. Ja? Er muss sich neu orientieren irgendwie und neu einjustieren. Oder ich sage es mal so, es gibt Quellwasser, das frisch sprudelt, und es gibt aufbewahrtes, manchmal abgestandenes Wasser. Wer beides kennt und unterscheiden kann und plötzlich Quellwasser geschmeckt hat, der möchte bloß noch Quellwasser. Dem ist das abgestandene Wasser nicht. Bisher war er auch mit dem abgestandenen Wasser zufrieden, weil er nichts anderes kannte. Und er wird mit Christen haben, die auch nur das abgestandene Wasser kennen und damit zufrieden sind. Und plötzlich sagen, was willst denn du jetzt? Ist doch alles in Ordnung bei uns. Und er sagt, nee, ich möchte jetzt das frische Wasser. Er wird also unter Umständen nicht mehr so befriedigt sein von dem, was er erlebt, wie er es vorher war. Weil er mehr kennengelernt hat und das jetzt sucht. Ja? Oder Frischluft und abgestandene Luft selber. Nicht? Ich stecke auch nicht, wenn, aber manchmal ist Sauerstoff ganz gut. Und wer die frische Luft kennt oder den Wind, der möchte das dann immer haben. Und dann kann es sein, dass jemand neu fragt, wo ist jetzt meine geistliche Heimat oder wo gehöre ich jetzt hin oder passe ich hier noch hin oder wie ist denn das jetzt? Und da kommt sehr drauf an, ob er die Geisterfüllung nur zur, ich sage es mal, geistlichen Selbstbefriedigung nutzt und sucht. Das gibt's häufig, ja. Ich will, dass es mir gut geht. Und dann suche ich mir eine Truppe, wo mir es auch gut geht. Oder aber begriffen hat, es ist mir zum Dienen gegeben. Und jetzt gebe ich mich dort rein und habe dort eine Aufgabe. Und ich ordne mich ein. Ich kann mich auch unterordnen. Manche können das nicht und die flippen dann aus oder gehen woanders hin. Und das ist gar nicht unbedingt Führung des Geistes, sondern ihr unreifer Charakter, mit der Erfüllung des Geistes umzugehen. Ja, bitte unterscheiden. Die Erfüllung kann echt sein, aber der Charakter ist noch nicht so weit, damit demütig umzugehen. Und auch wenn es zu Ablehnungsreaktionen von Menschen kommt, die eben sagen, das ist vom Teufel oder dämonisch oder das können wir und wollen wir gar nicht, dann wird es spannend. Und dann kann es zu Spaltungen kommen. Und das sind schmerzliche Erfahrungen, wo man genau hinschauen muss, wo sind die Ursachen. Und die liegen oft auf beiden Seiten, oft auf beiden Seiten. Dass den frommen Charismatikern es an Liebe und Demut fehlt, schlicht und ergreifend, dass sie abheben und sich besser fühlen und was weiß ich was, überlegen, Hochmut. Es kann Zeitgeist eine Rolle spielen. Wir leben heute im Zeitalter des Individualismus. Jeder macht seins und Gemeinschaft ist gar nicht mehr, wenn es mir nicht passt, gehe ich irgendwo anders hin. Das machen wir genauso auch geistlich, überhaupt nicht anders, bloß jetzt unter frommen Vorzeichen. Aber es ist Zeitgeist, nicht Heiliger Geist. Ja? Subjektivismus, sowas, ist Zeitgeist. Und das kann dann fromm sich verkleiden oder kann sich mischen. Und dann fangen die Probleme an, von denen ihr dann auch manchmal berichtet, ne? Oder so. Andererseits haben natürlich auch den Anteil, die so verhärtet sind oder nur am bisher gewohnten und Bekannten festhalten wollen, sich nicht öffnen können, die wie Pharisäer selbstgerecht sind und oder misstrauisch ängstlich sind und alles als übel deklarieren, was über ihren Horizont geht. Dann kann es auch nicht gehen, dann wird sich was trennen. Ja? Was ich ganz klar sagen will und muss, ist, dass das geisterfüllte Christen keine besseren Christen sind als andere oder die diese Erfahrung gemacht haben. Überhaupt nicht. Sie bleiben fehlbar. Sie können geistlich und menschlich weiter gravierend versagen. Petrus hat auch nach Pfingsten noch versagt. Hat Paulus sich mal gestritten mit ihm und so. Ne? Korintherbriefe, was da für Probleme waren. Die waren alle geisterfüllt. Und hatten massive Probleme miteinander und untereinander. Und da hing es ganz schön draußen. Ja? Also Geisterfüllung führt nicht automatisch zu größerer Reife.
Und nicht umsonst schreibt Paulus zwischen 1. Korinther 12 und 14 das Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, wo sich alles sammeln muss und was Maßstab ist. Nicht die Geisterfüllung, nicht die Gaben, die Liebe ist Maßstab. Und Gaben, die nicht in der Liebe gebraucht werden, werden ganz schnell missbraucht oder führen bestenfalls zu nichts. Und je wertvoller etwas ist, desto größer ist auch die Gefahr des Missbrauches. Das ist allgemein so, in der Physik so. Ich kann mit Atomkraft, die ist überlegen, der Wasserkraft, ich kann mit Atomkraft mehr Unsinn machen als mit Wasserkraft. Je höher eine Gabe ist oder eine Möglichkeit, desto größer ist die Gefahr des Missbrauchs. Das ist auch im geistlichen Bereich genauso. Das heißt, wir müssen aufpassen. Man kann auch seelische Regungen mit dem Wirken des Heiligen Geistes verwechseln. Es kann auch sein, dass man überhaupt die Geister verwechselt, weil man das Übernatürliche so stark sucht und darauf fokussiert ist, dass man alles Übernatürliche annimmt, weil es übernatürlich ist und gar nicht mehr unterscheidet, was kommt hier eigentlich. Und dann kann man in völlig falsche Fahrwasser geraten, auch als Charismatiker. Ja? Nicht alles, was übernatürlich und fromm ist, ist vom Heiligen Geist. Nicht alles. Geister sind zu prüfen. Und möglicherweise gibt es in der unsichtbaren Welt auch nicht nur schwarz und weiß, sondern gibt es Grauzonen. Wäre ein extra Thema, will ich jetzt nicht vertiefen. Manchmal denke ich, dass es mehr fromme Geister als Heiligen Geist gibt. Also bitte hier auch genau hinschauen. Und trotzdem barmherzig sein. Also wenn ein Feuer brennt, dann ist diese beständige Glut nicht der Anfang, die steht am Ende. Ja, und wenn ein Feuer anfängt, dann raucht es erstmal kräftig und stinkt erstmal, bis das Feuer so dann die Kohlen. Ne? Und wenn jemand so hineinkommt in das Wirken des Heiligen Geistes, da ist erstmal viel Rauch dabei und das stinkt ein wenig und so, kann man ein bisschen mal gelassen sein und sagen, warte mal ein bisschen, die Glut wäre dann das Bessere, aber es braucht doch Zeit und es darf auch mal stinken und qualmen. Ja? Also da würde ich auch zu einer Gelassenheit mal raten wollen. Man sollte das nicht nur im Natürlichen bei dem Feuer akzeptieren, sondern auch im Geistlichen, dass das mal so sein kann. Ja? Also es kann auch Problematisches geben und man muss unterscheiden. Ich will das Thema jetzt nicht so sehr vertiefen, Geistunterscheidung. Ich habe einen ganzen Artikel oder Seminar zugemacht, könnt ihr auf der Internetseite nachlesen, da ist dann noch sehr viel mehr davon. Aber wir sollten nicht mit Angst an das Thema rangehen. Manche haben so eine Angst, sie könnten was Falsches bekommen. Vorsicht ist gut, aber Angst ist nie ein guter Ratgeber. Und der beste Schutz gegen Fälschung ist, dass ich das Echte kenne. Also einen falschen 20-Euro-Schein kann ich am besten dann unterscheiden, wenn ich den echten habe und kenne und dagegen halte. Und dann kann ich sagen, nee, das ist falsch. Es gibt übrigens keine gefälschten 30-Euro-Scheine. Das würde auffallen. Also muss natürlich die Fälschung auch ein bisschen im Original ähnlich sein. Ja? Aber der beste Schutz ist das Original. Und bitte, danach dürfen wir uns ausstrecken. Und Paulus konnte von sich sagen, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und von dieser Position aus konnte er die korrigieren, die das übertrieben haben oder falsch angewendet haben. Ja? Aber wenn einer selber gar nicht hat und gar nicht kennt und sich gar nicht reinversetzen kann und dann den Charismatiker korrigieren will, kann es natürlich sein, dass der Charismatiker das von dem nicht annimmt, weil er merkt, was willst denn du eigentlich? Du kannst eigentlich nie mitreden. Ja? Also von daher, das Echte suchen und empfangen und dann kann ich und muss ich oft auch korrigieren oder kann eingreifen. Wir dürfen Gott vertrauen. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wer da bittet, empfängt, wer da sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist denn unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gäbe? Oder wenn er um einen Fisch bitte, eine Schlange für den Fisch biete. Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion bietet. Das sind Bilder für Finsternis, Skorpion, ja, Schlange. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also wir dürfen bitten und empfangen. Und ich selber bin sehr froh über das, was ich in Bezug auf den Heiligen Geist kenne und erfahren habe und erfahre. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Das andere ist, ich sehne mich danach und habe es dringend nötig, davon noch sehr viel mehr zu empfangen und zu erfahren, weil die Nöte riesengroß sind und Zustand in Gemeinde und Gesellschaft auch so sind, dass es nur eine Lösung geben kann, dass Jesus noch ganz anders und viel mehr zum Durchbruch kommt, als das bisher der Fall ist. Und mein Gefühl ist, dass dem, was so angekommen ist an Geisterfüllung, ja, es ist so ein kleiner Hauch, aber Pfingsten war ein Sturm, das hatte noch andere Dimensionen, glaube ich, als das, was wir so oder auch als was ich persönlich kenne. Also ich denke, da ist noch, wird Gott auch noch mehr geben, er wird die Gemeinde zurüsten, dass er auch durch die Endzeit kommt und da braucht sie noch eine andere geistliche Kraft, als sie jetzt zur Verfügung hat. Also ich denke, da steht noch manches vor uns.